Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Gottesdienst. Sie, die Sie hier in die Andreaskirche gekommen sind, aber auch diejenigen, die den Gottesdienst zeitgleich im Altenheim und dann zeitversetzt auf unserer Homepage hören und dann mitfeiern. Wir wollen dir und deinen Geboten aufrichtig und standfest folgen. Und doch knicken wir allzu häufig ein. Wir danken dir, dass du uns dann nicht zerbrichst. Wir wollen unser Licht leuchten lassen und deine Botschaft verbreiten. Und doch verstecken wir uns, wenn wir uns bekennen sollten. Wir danken dir, dass du unser Licht dann nicht ganz auslöscht. Begleite uns in der kommenden Woche und lass uns in deinen Wegen gehen. Amen. Gemeinsam sprechen wir: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet die Wunden. Unser Herr ist von großer Kraft und unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lasst uns beten. Wunderbarer Gott, du allein kannst unser Leben heil machen. Darum bitten wir dich, öffne unsere Ohren, dass wir dein heiliges Wort vernehmen, und rühre unsere Zungen an, dass wir einstimmen in den Lobgesang der Erlösten. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit.
Als Epistel lese ich in der Apostelgeschichte des Lukas im 9. Kapitel. Saulus schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei.
Wir haben deine Spur festgestellt, auf unsere Menschen strahlst du, wie der Wein in deinem Bett.
lese aus dem Markus-Evangelium im 7. Kapitel. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden.
Gloria.
Gottes, die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, wann haben Sie sich zum letzten Mal geärgert, wenn Sie ohne Brille etwas nicht mehr lesen konnten? Waren Sie dann nicht erleichtert und erfreut, wenn Sie mit der Brille auf der Nase wieder ein klares Blickfeld hatten? Oder vielleicht haben Sie auch festgestellt, dass Ihre Gesprächspartner immer häufiger nuscheln und Sie nachfragen müssen, was gerade gesagt ist. Ein Hörgerät hilft, wieder mehr zu verstehen. Und doch, die passende Brille, das modernste Hörgerät sind Ersatz und das nicht im Umfang des vollen, gesunden Vermögens. Was muss das erst in Zeiten gewesen sein, als unsere Vorfahren diese neuen Hilfsmittel noch nicht zur Verfügung standen? Dann waren den Betroffenen die Wege, am normalen gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, erschwert oder sogar verschlossen. Umso härter muss es diejenigen getroffen haben, die von Geburt an auf einen oder gar mehrere Sinne verzichten mussten. Vollkommene Hilflosigkeit und Isolation waren dann die unvermeidbare Folge. Die Geschichte eines solchen Betroffenen haben wir eben in der Erzählung des Markus gehört. Ich lese sie noch einmal in der Übersetzung der Basisbibel. Danach verließ Jesus das Gebiet von Tyros wieder. Er kam über Sidon zum See von Galiläa, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Da brachten Leute einen Taubstummen zu ihm. Sie baten Jesus: Leg ihm deine Hand auf. Jesus führte ihn ein Stück von der Volksmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte: Ephata, das heißt, öffne dich. Sofort öffneten sich seine Ohren, seine Zunge löste sich und er konnte normal reden. Jesus schärfte ihnen ein, nichts davon weiterzuerzählen. Aber je mehr er darauf bestand, desto mehr verkündeten sie, was Jesus getan hatte. Die Leute gerieten völlig außer sich vor Staunen und sagten: Wie gut ist alles, was er getan hat. Durch ihn können die Tauben hören und die Stummen reden. Die Geschichte ist ganz schlicht und geradlinig erzählt. Doch stoßen einige Einzelheiten auf, die uns als heutige Hörer merkwürdig erscheinen. Es lohnt sich, einen Blick auf das gesamte Szenarium zu werfen. Da ist zunächst der Handlungsort. Jesus begibt sich in das Gebiet der 10 Städte, also eine Gegend, in der Juden in der Minderheit waren. Strikt gesetzestreue Juden mieden diese Gegend als quasi feindliches Gebiet. Jesus und seine Heilungstaten waren dort aber offensichtlich bekannt. Denn sonst hätten die Leute den Taubstummen nicht zu ihm gebracht. Sie erwarteten eine Heilungstat. Damit sind wir bei den beiden Hauptpersonen. Der Patient ist ein Mann, der von Geburt an hörunfähig ist. Deshalb hat er auch nie sprechen gelernt. Damit sind alle Wege, sich mit seinen Mitmenschen auszutauschen, für ihn verschlossen. Er hört nicht, was sie ihm mitteilen und kann nicht ausdrücken, was er möchte und was ihn bewegt. Zur Zeit Jesu waren solche Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen, weil sie sich nicht aus eigener Kraft unterhalten, und das ist jetzt im doppelten Sinne gemeint, konnten. Hinzu kam das tief verwurzelte Denken, dass Krankheit, besonders angeborene, Strafe Gottes für Verstöße gegen seine Gebote sind, also selbstverschuldet. Das machte chronisch Kranke zu sozial ausgegrenzten, ja sogar zu Verachteten, denen man weder Hilfe noch Mitleid oder gar Zuwendung schuldig zu sein glaubte. Ganz anders verhält sich Jesus, die zweite Hauptperson. Er wendet sich dem Taubstummen zu und geht auf die Bitte der Leute ein. Er berührt ihn, führt ihn beiseite und schafft damit ein Gegenüber und eine Atmosphäre der Nähe. Was dann geschieht, mutet uns heute merkwürdig an. Die Manipulationen, mit denen Jesus den Heilungsprozess einleitet, erscheinen uns gewaltsam und eklig. Er stößt seine Finger in die Ohren des Taubstummen, fast als wolle er die Hörbehinderung gewaltsam durchbrechen. Er berührt mit seinem Speichel dessen Zunge. Das sind Handlungen, wie sie durchaus bei Wunderheilern der damaligen Zeit bekannt waren. Sein Zauberwort, Ephata, tu dich auf, ist das Signal, dass der Taubstumme geheilt wird. Seine Ohren öffnen sich, die Fesseln seiner Zunge werden gelöst. Er ist befreit aus dem Gefängnis seiner Beschränkungen. Er kann hören und richtig und normal reden. Damit hat Jesus sich mit dieser Tat als wahrer Heiland und Erlöser erwiesen. So sehen und bewerten es auch die Umstehenden. Sie urteilen mit einem Zitat aus dem Jesaja-Buch: Er hat alles wohlgetan. Dort im Jesaja-Buch werden solche Taten als Handeln des kommenden Messias gewertet. Ihm wird zugeschrieben, dass er die Menschen heil machen wird, sie in den Zustand versetzen wird, wie ihn Gott, der Vater, der Schöpfer, für seine Menschen gewollt hat. Und so schimmert in der Markus-Erzählung auch die Erinnerung an die Schöpfungsgeschichte durch. Gott sieht seine Schöpfung an und siehe, sie war gut. Der Schlussabschnitt der Geschichte nimmt auf, was zwangsläufig nach einer so sensationellen Heilung geschieht. Alle wollen davon erzählen. Die Reaktion Jesu gibt eine Antwort, die weit über das hinausgeht, was für die damaligen Zeugen wichtig ist. Jesus untersagt ihnen, davon zu erzählen. Sie tun es natürlich trotzdem. Aber Jesu Reaktion ist auch eine Antwort auf die heute so oft gestellte kritische Anfrage, was denn für uns an solchen Heilungsgeschichten noch bedeutsam sein kann. Wir schließen ja oft mit unserem an den Naturwissenschaften geschulten Verstand, das kann so nicht passiert sein. Ausmalung, Idealisierung des Evangelisten. Wo sind die Beweise, dass Jesus wirklich diese Fähigkeit hatte? Ohne das kann ich das nicht glauben. Genau das will Jesus eben nicht. Er will keinen bloßen Wunder- und Sensationsglauben. Denn was wäre gewonnen, wenn Markus als Anlage oder Fußnote ein ärztliches Attest über die Hör- und Sprechfähigkeit des ehemals Taubstummen angehängt hätte? Dass Jesus in der Heilung als Messias, als Sohn Gottes in Vollmacht seines Vaters handelt, erschließt sich keiner naturwissenschaftlichen Erkenntnis und kann durch keinen noch so ausgefeilten Beleg bewiesen werden. Die Bedeutung seiner Taten öffnet sich erst demjenigen, der sie in den Rahmen seiner gesamten Worte und Taten stellt. Erst dann kann er bekennen, nicht beweisen, dass Jesus der erwartete Messias und Gottessohn ist. Erst wenn das Ephata, öffne dich, auch meine Ohren und meine Zunge trifft, kann ich er und bekennen, was diese Geschichte bedeutet. nämlich dass Jesus sich als der Heiland, der von Gott Gesandte und in seinem Sinne Handelnde erweist. Jesus macht die Menschen heil, ganz so, wie Gott uns will. Und auch die zweite kritische Anfrage beantwortet unsere Geschichte. Dass Jesus der Erlöser und Heiland ist, damals und heute, beseitigt nicht alles Elend, alle Krankheit und alle Not. Damals wie heute ist das schwer zu verstehen. Mit Jesu Kommen beginnt die Zeit des Heils, aber nicht auf einmal wird dann alles gut. Auch damals werden nicht alle Taubstummen, alle Lahmen und Blinden geheilt. Seit damals warten wir auf die Zeit der Vollendung, in der, so sagt es die Offenbarung, Gott alle Tränen abwischen wird. Letztlich stellt sich mir die Frage, hinter wem wir als heutige Hörer der Geschichte stehen. Den Zusehenden, den Zeugen oder doch dem Taubstummen? Für mich ist es eher der letztere Standort. Obwohl ich gut hören und sprechen kann, kenne ich Momente des Taubstummseins. Wie oft höre ich, ohne aufzunehmen, was mein Gegenüber mir mitteilen möchte? Wie oft rede ich, ohne mich wirklich einzufühlen in die Gesprächssituation und die Worte bedachtsam zu wählen? In genau diesen Situationen brauche ich den Anruf Ephata als Mahnung und Signal. Die Markus-Erzählung ist eine Grenzüberschreitungs- und Durchbruchsgeschichte, die uns ermutigt, Jesus auf diesem Wege zu folgen. Wenn wir als Kirche diesen Anspruch ernst nehmen, dann gilt immer die Öffnungsforderung Ephata für die, die draußen stehen, für die, denen ein Platz im sozialen Gefüge verwehrt ist, für die, denen die Fähigkeiten fehlen, mitreden zu können. Und auch für mich, wenn ich mich in meinen eigenen Gedanken und Belangen eingeigelt habe. Genau das hält uns die Markus-Geschichte vor. Genau darum wird sie immer erzählt. Hoffentlich kommt sie nie in Vergessenheit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
You be not.
Lassen Sie uns nun unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater,
Herzlichen Dank für die Kollekte des vergangenen Sonntags. Sie betrug hier in der St. Andreaskirche für den Evangelischen Bund 187,98 Euro und für diakonische Aufgaben unserer eigenen Gemeinde 93,99 Euro. Wir werden heute noch einmal am Ausgang für beide Kollekten Zwecke sammeln. Auch das wird sich vielleicht in Zukunft wieder ändern. Die beiden Kollektenzwecke des heutigen Sonntags sind zunächst die kreiskirchliche Kollekte für den ambulanten Hospizdienst, schwerstkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten und dabei auch ihre Angehörigen im Blick zu haben, würdevoll mit Empathie und ausreichend Zeit. Das ist die Aufgabe des ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ambulanten Hospizdienst. Der Bedarf im Altkreis Lübbecke steigt stetig und darum werben wir immer wieder um neue Interessierte, die diese Tätigkeit ausüben möchten. Dazu werden sie in einem zertifizierten Befähigungs- und Ermutigungskurs vorbereitet. Dieser erstreckt sich über ca. 80 Unterrichtsstunden, Theorie und eine anschließende Praxisphase. Um die Aufgabe angemessen leisten zu können, sind Fortbildungen und Supervision unerlässlich und sie müssen überwiegend durch Spenden finanziert werden. Von daher freuen wir uns besonders, wenn Sie dieses Anliegen mit Ihrer Kollekte hier unterstützen. Und wir sammeln für diakonische Aufgaben in der Jugendarbeit unserer Gemeinde. Gott segne Geber und Gaben und was mit den Gaben geschieht.
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zum gemeinsamen Singen auf dem Kirchplatz und zum Kirchencafé ein. Montag um 19 Uhr ist Presbyteriumssitzung im Andreas-Gemeindehaus. Während der Woche laden wir ein zum Abendgebet hier in der Kirche, montags bis freitags, jeweils um 18 Uhr. Heute laden wir auch schon ein zum Gottesdienst im Grünen am kommenden Sonntag, 29.08. um 10.30 Uhr auf dem Schützenplatz. Thema wird sein: Füll du uns die Hände, Ausgang und Eingang, Anfang und Ende liegen bei dir, Herr. Im Gottesdienst werden die neuen Katechumenen begrüßt, ebenso wie die neuen Mitglieder im Presbyterium. Und die ausscheidenden Presbyteriumsmitglieder sowie die aus ihrem Amt scheidenden Ehrenamtlichen werden verabschiedet. Wie immer bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst hier in der Kirche statt. Im Thomasgemeindehaus ist kein Gottesdienst. Nach diesem Gottesdienst wird ein Taufgottesdienst für zwei neue Gemeindeglieder stattfinden. Dort werden getauft Ella Marie Krone aus dem Wienweg 191 und Johanna Kempf aus der Heinrich-Formbruck-Straße 16. Zur Verlesung der Namen der Verstorbenen bitte ich Sie aufzustehen. Zur letzten Ruhe geleitet wurden Herr Günther Vogelsang, Garnisonsring 31, im Alter von 83 Jahren. Frau Elfriede Brinkmeier, geborene Spreen, Wienweg 96, im Alter von 88 Jahren. Wir werden der Verstorbenen und ihre Angehörigen jetzt in der Fürbitte gedenken. Ich bitte Sie nach der Aufforderung, wir rufen zu dir, in die Bitte, Herr, erbarme dich einzustimmen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Gütiger, gnädiger Gott, du hast uns Menschen geschaffen und uns den Lebensraum in deiner Schöpfung geschenkt. Dafür danken wir dir und loben deine Werke. Lass uns gemeinsam und in Achtung voreinander in deiner Schöpfung leben. Sei du bei den Verstorbenen und ihren Angehörigen. Nimm du Frau Brinkmeier und Herrn Vogelsang in dein Reich auf. Begleite und halte alle, die um sie trauern, in deiner Hand. Sende ihnen Menschen, die ihnen zur Seite stehen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, du kennst uns und weißt, dass wir uns deinen Geboten oft entziehen und vor deinen Mahnungen die Ohren verschließen. Wir danken dir, dass du uns dann nicht fallen lässt. Öffne unsere Ohren, dass wir dein Wort hören. Lass es uns so zu Herzen gehen, dass wir ihm folgen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Liebender, gegenwärtiger Gott, du hast uns mit wachen Sinnen geschaffen. Wir danken dir für alles, was du uns durch sie wahrnehmen lässt. Mach uns fähig, von deinen Gaben zu reden und löse unsere Zunge, dass wir deine Werke bezeugen und dich dafür loben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Dreieiniger Gott, bleibe bei uns, jetzt und immer da. Amen. Gemeinsam beten wir, wie es uns dein Sohn gelehrt hat. Vater unser im Himmel. geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Anfang und eine gute Woche.